Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Und ja, das Wort chaotisch könnte wahrscheinlich kaum besser passen als zu unserem heutigen Film. Wir sprechen heute über Oliver Stones Natural Born Killers. Und dann würde ich gleich mal die Frage an dich weiterleiten, Jakob. Bist du denn ein geborener Killer?
Hallo Patrick, geborener Killer, vielleicht eher geborener Chiller, um da mal schlagfertig zu antworten. Wie geht's dir, Patrick? Alles gut bei dir?
Ja, super soweit. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, ne, gerade Bundesliga gewesen. FC hat mal wieder verloren. Also dementsprechend alles super, alles wie immer.
Die Welt kann sich weiterdrehen.
Kann man so sagen.
Ja, wie ich gerade schon angekündigt habe, wir haben es heute mit einem sehr chaotischen, einem wilden, einem sehr kontroversen Film zu tun. Wir sprechen heute nämlich über Natural Born Killers von Oliver Stone. Und Jakob, für dich war es ja auch jetzt das erste Mal, gell?
Insgesamt auch für Oliver Stone, mehr oder weniger, habe ich mich diese Woche das erste Mal mit dem näher auseinandergesetzt und ja, das ist mein erstes Mal Natural Born Killer.
Ja, ich würde mal vielleicht kurz sagen, ich gebe mal kurz einen Background zu Oliver Stone. Wer ist dieser Mann eigentlich? Er ist ja schon mehrfach im Podcast von uns genannt worden und von mir auch oft in lobenden Tonen genannt worden. Ja, Oliver Stone wurde geboren 1946 in New York City und ja, hatte einen ziemlich ungewöhnlichen Werdegang zum Filmbusiness. Also er schrieb beispielsweise eine lange, lange Zeit lang an einem Roman, den er geschrieben hat und war so frustriert mit dem, was er da geschrieben hat, dass er irgendwann das Manuskript tatsächlich einfach in den Fluss geworfen hat und dann sich entschieden hat, nach Vietnam zu fahren, um dort als Englischlehrer zu arbeiten. Dann kam er zurück, ist dann erneut dorthin zurückgekehrt und dann versuchte er sich halt eben jahrelang als Drehbuchautor, schrieb über 10 Drehbücher innerhalb von 10 Jahren und ja, hatte eine extreme Durststrecke, die er hinter sich bringen musste, bis er 1978 dann für sein Drehbuch, das er für Columbia geschrieben hat, von Midnight Express von Alan Parker, erhielt er den Oscar für das beste Drehbuch und er fiel dann erstmal die nächsten paar Jahre dann weiterhin erstmal vor allem als Drehbuchautor auf. Er schrieb zum Beispiel das Drehbuch zu Scarface, wo er seine Kokainsucht verarbeitete. Er schrieb auch das Drehbuch zu Conan der Barbar oder Michael Cimino's Im Jahr des Drachen. Aber ein wirklicher Filmerfolg blieb bis dahin aus. Er kam bis dahin einfach noch nicht dazu, einen Film Regie zu führen, bis auf den Horrorfilm Die Hand mit Michael Caine von 1981, der aber jetzt nicht besonders für Furore gesorgt hat. Aber dann endlich mit sage und schreibe 40 Jahren gelang ihm dann der Durchbruch. Und zwar 1986 landete er einen riesigen Welterfolg mit dem Vietnamkriegsfilm Platoon, wo er seine Erlebnisse aus seiner Zeit in Vietnam verarbeitete und ein Film, der einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe bei einem Budget, das ja einem Independent-Film gleicht, bei ungefähr 5, 6 Millionen Dollar Budget, nahm der Film über 200 Millionen ein. Und ja, das brachte ihn wirklich an die Spitze in Hollywood. Der Film brachte ihm den Oscar für bester Regisseur ein, bester Film wurde auch gewonnen. Ja, und ab diesem Zeitpunkt profilierte sich Oliver Stone als ja sehr als politischer, kontroverser Filmemacher, der immer Filme macht, die sich ganz im besonderen Maße halt eben mit Amerika vor allem auseinandersetzen. Mit Amerika, mit seiner Geschichte, mit seiner, ja, mit dem Geiste von Amerika. Und Er war immer vor allem bekannt eben auch für einen sehr eigenwilligen Stil, dass er beispielsweise in seinem Film JFK etliche Filmformate verwendet, dass er auch eine sehr dynamische Inszenierung immer anstrebt, auch eine teilweise sehr reizüberflutende Inszenierung anstrebt. Aber tatsächlich hatte er dann ab Platoon wirklich einen Run, würde ich fast schon sagen, wo sich halt ein Klassiker an den anderen reihte. Filme wie Wall Street, JFK, Geboren am 4. Juli, das Biopic zu Richard Nixon, der The Doors-Film zu der Band The Doors und Jim Morrison und dann halt jetzt eben Natural Born Killers waren Filme, die ihn halt als Filmemacher profilierten, in denen er eigentlich jedes Mal unter Beweis stellte, dass er einfach ein riesiges Regietalent ist, der ja in seinen Filmen aber tatsächlich auch sehr seine eigene Meinung immer mit einverpflanzt. Also er ist nicht unbedingt bekannt dafür, ein sehr differenzierter Filmemacher zu sein, der immer versucht, wirklich viele Standpunkte in seinen Filmen zuzulassen, sondern er hat auch immer eine ganz klare Haltung zu dem Thema, das er gerade verfilmt. Und ja, bei Natural Born Killers war es ja tatsächlich so, dass er dieses Drehbuch, was er nicht selber geschrieben hat, wie er es sonst immer tut, sondern er hat dieses Skript tatsächlich von Tarantino übernommen, einem Regisseur, den man eventuell kennen könnte. Und er erwarb dieses Drehbuch und schrieb es um. Und machte diesen Film daraus, Natural Born Killers, den Tarantino im Nachhinein titulierte, dass er diesen Film hasst, dass er Oliver Stone auf eine gewisse Art und Weise das halt auch irgendwie übel nimmt, dass er den Film, dass er aus dem Drehbuch, was er sich anders vorgestellt hat, so einen Film gemacht hat. Und ja, somit sind wir bei Natural Born Killers jetzt hier angekommen. Und ja, da würde ich mal dich fragen, Jakob, du hast ja jetzt, das war jetzt so dein zweiter Oliver Stone-Film, glaube ich, oder?
Ich habe vorher JFK gesehen und habe jetzt mit Natural Born Killer quasi erst meinen zweiten Film dieses Autorens gesehen, während du ja schon alle Filme von diesem Typen gesehen hast, ne? Also ja. Du bist ja übertriebenst im Oliver Stone-Game, du hast dich sehr mit diesem Kerl auseinandergesetzt und würde ich auch erstmal direkt, also bevor du hier deine Fragen stellst, würde ich erstmal direkt meine Frage an dich stellen, warum, woher diese Faszination für dich rührt, bei diesem Autoren, der ja irgendwie immer, du hast es schon angesprochen, immer Amerika thematisiert, also es immer auch von der kritischen Seite zeigt, aber irgendwo doch auch immer diese lobende, dieses pathetische an den Tag legt, ne? Immer dieses, zwar, wir suchen uns einen Aspekt raus und kritisieren es, beleuchten es von einer mystischen Perspektive, vielleicht auch von einer in der öffentlichen Wahrnehmung nicht laut ausgesprochene Perspektive, aber doch irgendwie auch immer Amerika liebend und sehr amerikatypisch. Warum guckst du dir alle Filme von Oliver Stone so gerne und so regelmäßig an?
Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil ich auch am Anfang erstmal meine Probleme mit ihm hatte tatsächlich. Also mir ging so ein bisschen seine Plakativität, die in seinen Filmen immer mit drin ist, die ging mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven, gerade als ich so Filme wie zum Beispiel auch Platoon gesehen habe, wo da war ich damals zum Beispiel sehr im Apocalypse Now Fieber und da war ich irgendwie so ein bisschen, ja, underwhelmed, würde ich sagen, von dem Hype, der um den Film generiert wurde. Und ja, aber irgendwie bin ich tatsächlich an ihn rangekommen, tatsächlich über Natural Born Killers, weswegen er bei mir immer einen Stein im Brett hatte, weil ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich an den Film rangekommen bin. Ich war damals, das war glaube ich 2016, war ich mit meinen Eltern in Hamburg im Urlaub und da sind wir durch einen Expert Klein gelaufen, oben durch die Filmabteilung und ich weiß beim besten Willen nicht mehr warum, aber ich habe dieses Cover mit Woody Harrelson mit dieser roten Sonnenbrille gesehen und
Natural Born... Hast du ihn schon als Woody Harrelson erkannt? Damals auch schon?
Nee, eben nicht. Ich habe einfach nur Cover, also ich kann sie wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich diesen Film damals irgendwie gesehen habe und irgendwie wusste, okay, ich muss den einfach kaufen. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe ihn mitgenommen, da habe ich ihn gesehen und dann war das halt wirklich von jetzt auf gleich einer meiner Top 10 Filme aller Zeiten. Also das war für mich eine Zeit lang easily Top 10. Weil ich diesen unglaublich abgefahrenen Schnittstil, dieses unglaublich martialische, dieses total abgefuckte, dieses unglaublich energetische, fiebertraumartige an dem Film so unglaublich genial fand, dass es mich einfach gerade als in dem jungen Alter halt einfach komplett abgeholt hat. Und was mich jetzt Oliver Stone hat praktisch halt wieder neu entdecken lassen, ist halt erstmal generell einfach sein Handwerk. Ich finde einfach, Oliver Stone ist ein unglaublich begnadeter Handwerker, der einfach auch für gerade in Bezug auf das Thema Schnitt einfach ein Visionär ist, was er mit Schnitt alles in einen 2-3-Stunden-Film beispielsweise wie JFK packen kann, wie er seine Filme schreibt. Also ich finde auch Oliver Stone ist ein unglaublich begnadeter Drehbuchautor, was man an Filmen wie eben zum Beispiel auch Scarface halt sieht, dass der Mann durchaus in der Lage ist, wirklich Lines für die Ewigkeit zu produzieren, sprich Say Hello to My Little Friend, das war von ihm. Und gleichzeitig ist auch einfach so, muss ich sagen, schätze ich unglaublich seine Anti-Establishment-Haltung einfach, die jetzt nicht sonderlich subtil ist, die ist auch nicht besonders, wie soll man das sagen, sie ist jetzt auch nicht sonderlich intellektuell gut ausgearbeitet, aber er ist halt auf eine gewisse Art und Weise auch fast schon mehr Aktivist als Filmemacher. Er will mit seinen Filmen eine klare Message transportieren und ich respektiere das sehr, weil man gerade im heutigen Kino, muss ich sagen, vermisse ich eher dieses wirklich klare Positionieren zu gewissen Thematiken. Und ich respektiere einfach diesen Mut zur Kontroverse und den Mut dazu, halt einfach alle Leute abzufacken mit seinen Filmen. Und auch den Mut dazu, halt vor allem als Hollywood-Regisseur, der ja im Studiosystem arbeitet, so kontroverse Filme zum Teil zu machen. Muss sagen, er hat auch viele Filme so auf Indie-Basis gedreht, wie zum Beispiel Talk Radio oder eben Salvador. Aber generell ist halt einfach dieser Aspekt, dass ich wirklich sagen muss, so dass ich hatte jetzt in letzter Zeit auch vor allem eine sehr mittelschwere Obsession mit ihm, weil ich ja wirklich alle seine Filme innerhalb der letzten 4-5 Monate geguckt habe. Und da sich einfach für mich offenbart hat, ich finde halt einfach alles, was er so zwischen 1980 und so Mitte der 90er. Also ich würde sagen, bis Nixon und von mir aus noch an jedem verdammten Sonntag fand ich einfach alles, was er gemacht hat, toll. Weil seine Filme einfach auch wirklich hammerbesetzt sind. Ich finde, er hat auch ein unglaublich gutes Händchen für Schauspieler. Fast alle Schauspieler, die unter ihm spielen, liefern ihre besten Performances ab. Sprich, Michael Douglas in Wall Street als Gordon Gekko, Val Kilmer als Jim Morrison in The Doors oder Tom Cruise in Geboren am 4. Juli oder Kevin Costner in JFK. All diese Schauspieler liefern unter Oliver Stone wirklich ihre besten Leistungen ab und deswegen, dieses Gesamtpaket macht es für mich halt einfach aus, dass das Handwerk stimmt, dass die Themen, die er bearbeitet, mich sehr ansprechen und interessieren, so dieses Anti-Establishment-mäßige, das finde ich immer super.
Ich glaube, das ist nämlich etwas, was mich erstmal abschreckt, dieses Belehrende, was du gerade eben auch schon kurz angedeutet hast, dass er immer irgendwie ein großes Thema irgendwie sich auf die Fahne schreibt, ne? Dann nennt er seinen Film JFK, dann nennt er seinen Film Born on 4th of July, das sind erstmal so große amerikanische Themen und dann immer auch so mit so einem, ja, ich möchte ja darüber was Wichtiges erzählen und euch diese ganze Geschichte nochmal vielleicht aus einer anderen Perspektive beleuchten. Das ist immer so erstmal, ja, ich bringe euch jetzt was bei und erzähle das dann auch noch in diesem Wahnsinns-Oliver-Stone-Tempo, dass ich da immer erstmal keinen Bock drauf hatte und diese Filme lange irgendwie auf die Bank geschoben habe. Schön aus der weiten Ferne. Irgendwann widme ich mich denen mal, wenn mein Podcast-Kollege es nicht mehr aushält, zu lange nicht über Oliver Stone zu reden. Aber das sind halt diese großen Themen, die er immer auspackt und die ja irgendwie uns jetzt so fast schon belehrend irgendwie auf den Bildschirm zaubert. Dass ich da auf jeden Fall erstmal distanziert bin und ich glaube, es auch erstmal bleiben werde jetzt, nachdem ich die JFK und Natural Born Killers gesehen habe. Aber nicht unbedingt aufgrund des Stiles, sondern eher aufgrund der Themenauswahl seiner Filme.
Ja, das würde ich dir aber definitiv auch zustimmen. Also seine Filme haben auch immer was sehr Didaktisches. Also es geht ja wirklich nicht irgendwie darum, dass Oliver Stone sagt, okay Leute, passt mal auf, ich habe hier ein Thema und ich zeige euch, wie das Thema war und ihr überlegt euch, wie ihr das findet. Sondern es ist schon eher so, Leute, ich habe zu diesem Thema eine Meinung und die verfilme ich jetzt. Das ist auf jeden Fall in jedem seiner Filme so ein bisschen auszumachen, dass man halt denkt, ja, okay, Oliver Stone, ich weiß auch, was du mir hier sagen willst. Aber ich muss zugeben, ich habe damit nicht so ein Problem, weil ich mich ganz gut distanzieren kann so von seinem, ja, von seiner klaren Position, die er immer bezieht, weil ich dann doch immer, weil er mich zumindest damit anregt, immer mich mit den Themen trotzdem auseinanderzusetzen. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass er wirklich einen antreiben kann, sich mit den Thematiken, die er da beackert, sich auch selber auseinandersetzen zu wollen. Und deswegen schätze ich dann doch diese klare Positionierung schon. Und das ist mir tatsächlich auch lieber als dieses, ach ja, man muss immer alle beiden Seiten irgendwie beleuchten. Mein Gott, wenn es in der Qualität ausartet wie bei Oliver Stone und wenn es vor allem mich dazu anregt, mich damit noch weiter zu befassen, dann ist das für mich kein Problem, dass die Filme jetzt nicht die differenziertesten Werke der Filmgeschichte sind.
Ich glaube, das könnte bei mir auch anschlagen, wenn es vielleicht eine andere Erzählweise wäre. Das sind ganz andere Zugänge, die man zum Film haben kann, ne? Und ich weiß, dass du ein, ja, was weiß ich, sag ich mal, sehr schnell redender Mensch bist, der auditiv sehr, sehr, sehr stark veranlagt ist. Und diese Filme bombardieren dich ja auf dieser Ebene, ne? Also die hauen ja wirklich Dialoge am laufenden Band raus. Bei JFK, der 180 Minuten am Stück geht, gibt es vielleicht irgendwie mal eine Szene, die 10 Sekunden lang nichts ununterbrochen geredet wird, ne, von den 5 oder 6 Darstellenden, die gleichzeitig auf dem Bild sind. Und ich bin da auch tatsächlich ein Filmgucker, der eher auch mal sehr genießt, wenn tatsächlich die Stille ist und wenn die Bilder für sich mehr sprechen. Nicht, dass das Oliver Stone nicht auch könnte oder wahrscheinlich auch in einigen seiner Filme mal ausprobiert haben wird, kann ich jetzt nicht so direkt beurteilen, habe ich ja noch nicht so viele Werke gesehen. Aber die beiden Filme, die ich gesehen habe, die sind halt eher doch so mit der Faust in dein Gesicht und in einem Tempo diese Schläge verteilt, dass ich da immer erstmal so auch, wenn es mich inhaltlich vielleicht interessieren würde, ein bisschen abgeschreckt bin, vor allem nach dem ersten Mal sehen, weil es mich einfach zu überlädt, weil es mich einfach überfordert und weil ich mit dieser Überforderung nicht mit Interesse reagiere, sondern meistens erstmal so mit Distanz, also wenn ich so bombardiert werde mit zu schnellen, zu vielen Dialogen. Mhm.
Ja, und wie ist es, also ich würde dich jetzt mal vielleicht mal kurz bitten, damit wir jetzt mal wirklich zu unserem Hauptthema sozusagen kommen. Könntest du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, worum geht's eigentlich in Natural Born Killers? Und wir haben ja auch schon die ungewöhnliche Machart des Films besprochen. Vielleicht kannst du die auch noch kurz mit einbetten in die Inhaltsangabe, wenn es geht.
Also gut, Mickey und Mallory Knox sind ein gewalttätiges Pärchen, das wildmordend durch die Vereinigten Staaten fährt. In kürzester Zeit steht ihre Kill-Death-Ratio bei 52:0 und ein Ende der willkürlichen Morde scheint nicht in Sicht. Während wir in Rückblenden über die grauenvolle Kindheit der beiden informiert werden, bewegt sich ihre Gegenwart in Richtung Berühmtheit. Stets lassen sie einen Menschen als Zeugen am Leben, sodass sich nicht nur die Polizei, sondern auch die Boulevardpresse auf das Massenmörderpaar stürzt. Als die beiden auf einem Pilztrip von Schlangen gebissen werden, überfallen sie notgedrungen einen Drugstore, wo sie dann von der Polizei überwältigt werden. Im Knast erhofft sich der Gefängnisleiter ein wenig Ruhm und erlaubt ein Interview mit dem sensationsgeilen Reporter Wayner Gale. Als Mickey im Gespräch mit dem Boulevardjournalisten vertieft ist, entwickelt sich eine Gefängnisrevolte. Er ergreift die Chance, befreit seine Frau Mallory und flieht zusammen mit dem anscheinend wahnsinnig gewordenen Kameramann, der den mordlustigen Eskapismus live filmt. Dem Knast entkommen erhofft sich Gale, freigelassen zu werden, da sonst niemand mehr am Leben ist, um den Mord zu bezeugen. Doch die Kamera steht am Boden und so werden wir als Zuschauer im Film zum Zeugen des letzten Mordes, des angeblich letzten Mordes von Mick and Mallory. Ja, und das Ganze ist in einem Wahnsinnstempo gefilmt. Es ist in unglaublich hoher Bildfrequenz gefilmt. Es sind wahnsinnig hohe 3000 Schnitte, die im Film zu sehen sind. Ich habe das mal dann nochmal runtergerechnet, das sind 25 Schnitte die Minute. Es ist wahnsinnig sonderbar gefilmt, da wir hier in einem atemberaubenden Tempo zwischen den Bildformaten wechseln. Also er hat insgesamt 18 Bildformate verwendet, also neben den typischen 70 mm hat er Super 8 Kameras verwendet, 16 mm Kameras, was gibt es noch für Formate, also was euch einfällt, er hat alle benutzt und die in einer desorientierenden Weise in einem Affentempo aneinandergereiht, sodass man da wirklich bombardiert wird mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und er hat den Film ziemlich klar zweigeteilt, nämlich einerseits zur ersten Hälfte des Films, wo sie frei sind, wo sie wild mordend durch die Gegend ballern und sich Geiseln nehmen und Drogentrips reinpfeifen. Und die zweite Hälfte des Films ist halt im Gefängnis situiert, wo sie sich auf das Interview zubewegen, was dann klimaktisch den Höhepunkt der Geschichte vielleicht darstellt und sich dann aus diesem fast schon wieder platoonartigen Kriegsgebiet, zu dem das Gefängnis dann wird, rauskämpfen. Und da eskaliert die Gewalt halt, da sind die Gewaltspitzen an ihrem Maximum. Und bis sie dann wieder aus diesem Gefängnis raus sich befreien, haben wir wirklich uns einen unglaublichen Bilderrausch untergeben müssen, dem Oliver Stone am Ende mit einem Schuss in die Kamera beendet und dann kommt nochmal ein Abspann von nochmal nicht weniger aufrüttelnden Bildern, von zeitgeschichtlichen Bildern, von immer dazwischen geschalteten Naturbildern, von Tieren. Und ja, so sind wir erstmal, oder ich auf jeden Fall erstmal, ziemlich erschlagen gewesen, als ich diesen Film gesehen habe. Du hast den Film 2016 das erste Mal gesehen, das heißt, du wirst wahrscheinlich gerade erst volljährig oder so gewesen sein. Hat der dich damals auch schon so komplett überrollt, wie mich jetzt wahrscheinlich beim ersten Mal?
Definitiv. Also generell es war ja auch wirklich in einer Zeit, wo ich noch nicht allzu viele Filme gesehen hatte. Und das war einfach ein kompletter Stilbruch mit allem, was ich bisher gesehen hatte. Also da waren meine Sehgewohnheiten völlig überfordert, weil einfach diese Art von Filmemache mir... Also das Verrückte war, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so richtig in der Lage, diese ganze Medienkritik und so, was da drin steckt, wirklich rauszufiltern. Ich war halt einfach erstmal nur ästhetisch völlig angesprochen von dem Film. Obwohl das so abgefahren ist, habe ich mich einfach total zu Hause gefühlt bei dem Film. Also es ist jetzt nicht... Also ich war ja auch schon zu dem Zeitpunkt ein Riesenfan von so Filmen wie Fear and Loathing in Las Vegas und ich stehe einfach generell immer noch so auf solche sehr psychedelischen Fiebertraumfilme, wo die Kamera eigentlich ein dritter Akteur, praktisch noch ein Akteur selber in dem Film mit drin ist, wo ich mir denke, was kann man mit einer Kamera eigentlich alles so machen? Und da hat mich Natural Born Killers einfach direkt abgeholt gehabt. Vollkommen unabhängig von dem Inhalt war es einfach ein audiovisueller Rausch für mich.
Ich habe den Film erstmal auch aufgrund des audiovisuellen Rausches sehr sympathisch gefunden und habe mich auch direkt irgendwie so ähnlich bei Tarantino zu Hause gefühlt. Ne? Gerade die erste Szene geht ja in einem Diner los, also bevor da irgendwie das Titelbild, die Title Card zu sehen ist, werden uns die Charaktere in einer Diner-Szene vorgestellt und was erstmal mich deswegen schon an Tarantino erinnert hat, weil Pulp Fiction auch in so einem Diner beginnt und weil es halt sehr schnell irgendwie zu Gewaltspitzen führt, ne? Weil es sehr schnell die Kugeln fliegen und das auch mit einer Freude inszeniert wird, mit einer abwechslungsreichen Perspektive, dass da einfach dieser Tarantino-Schwall ganz am Anfang in der ersten Szene auf jeden Fall deutlich zu spüren war und man sich so in gewisser Weise auch deswegen schon zu Hause gefühlt hat, oder? Also zumindest im ersten Moment dachte man bei, dachte ich bei diesem Film, okay, das wird jetzt quasi Richtung Tarantino. Diese ganzen Trivia-Infos und so hatte ich ja auch erst im Nachhinein.
Ich würde einfach mal generell sagen, dieses, also das ist jetzt so einfach mein Empfinden jetzt gerade, wo ich den Film nochmal gesehen habe. Also ich finde generell, dieses Opening ist eines der fettesten Openings, was ich jemals gesehen habe. Ich finde, der Film macht einfach, bis die Title Card kommt, macht der Film schon mal alles richtig. Also ich finde, besser kann man in so einen Film eigentlich gar nicht einleiten, weil die Musik ist erstmal der absolute Hammer. Also dieses, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dieses Shitlist, was im Hintergrund lief, also dieser ultra krasse Rocksong. Den habe ich in den letzten 7 Tagen jeden Tag gehört, weil ich den so unglaublich geil finde. Und einfach, du kannst einfach diese beiden Charaktere gar nicht besser einleiten und auch gar nicht besser einleiten, wie der Ton dieses Films jetzt sein wird. Das hat einfach alles gepasst für mich am Anfang.
Ja, aber auch inhaltlich direkt. Ne? Also der erste Satz von Woody Harrelson ist ja irgendwie so, er bestellt irgendwie einen Kuchen, ne? Und sie fragt ihn, also diese Barkeeperin, wie nennt man es? Kellnerin? Ja, wahrscheinlich eher eine Kellnerin, fragt ihn halt, mochtest du schon immer Limonenkuchen? Und er antwortet darauf ja, nee, das hat sich bei mir erst über die Jahre ergeben. Ne? Also das ist ja schon inhaltlich mit dem allerersten Satz schon mal ein Verweis auf die Thematik des Films, ob man sich dann ändern könne oder ob man mit seinen Präferenzen, mit seinen Eigenschaften geboren wird. Was mir natürlich auch erst beim zweiten Mal, als ich den Film dann zum zweiten Mal gesehen habe, aufgefallen ist. Aber ich finde die Opening-Szene auch unglaublich stark, weil es eben neben diesen Verweisen auf inhaltliche Themen, die später nochmal aufgegriffen werden, deswegen so krass ist. Weil man wirklich dieses Desorientierende, dieses Hyperaktive des Films wirklich in den ersten Minuten, ich weiß nicht genau, wie lange die Szene dauert, schon so eindrücklich vermittelt bekommt. Ne? Dieses Wechseln zu Schwarz-Weiß-Bildern, dieses Herspringen zwischen Kameraperspektiven und diese weirde Art der Charaktere wird einem wirklich in den ersten Momenten schon ja, sehr eindringlich vermittelt. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich jetzt direkt am Anfang auch schon die Tonspur des Films kritisieren muss, an die man sich den gesamten Film über wahrscheinlich nicht direkt gewöhnen wird. Aber ja, sehr geiles Opening.
Und was sagst du denn jetzt generell? Also du hast ja die ganze Zeit gemeint, ja, war sehr überfordert, aber wie empfindest du den Film jetzt eigentlich so insgesamt, jetzt wo du ihn sogar zweimal gesehen hast? Also was ist so dein Urteil erstmal?
Ja, überfordernd zunächst und am Ende auch unschlüssig wären so die Worte, die mir irgendwie einfallen. Dieses Überfordernde, das macht in der ersten Hälfte wahnsinnig viel Spaß, geht einem in der zweiten Hälfte aber so ein bisschen auf die Nerven. Das geht ein bisschen an die Substanz und es ist vielleicht auch so ein bisschen zu viel. Man ist es einfach, also ich bin es einfach nicht gewöhnt, mich so lange mit so einem hohen Dialogtempo, der dann später mit Tommy Lee Jones Figur eingeführt wird, bombardieren zu lassen. Mhm. Gerade diese tiefere Ebene, die man dem Film dann doch entnehmen kann, vielleicht erst beim zweiten Mal so richtig für sich entdeckt. Beim ersten Mal versteht man ja wirklich nur das, was einem Oliver Stone einem ins Gesicht brüllt. Ne? Also er haut ja Mediensatire wirklich in einem offenen Duktus an, dass man die auf jeden Fall rausnimmt, die klaren Punkte des Films, aber so ein bisschen den tieferen Satz dieses Films erstmal, also musste ich erstmal ausklammern. Deswegen habe ich den beim ersten Mal schon gemocht und mochte vor allem die erste Hälfte und die zweite Hälfte war so ein bisschen anstrengend, aber nach dem zweiten Mal sehen, muss ich wirklich sagen, hat mir der echt gut gefallen. Es liegt an dieser tieferen Ebene, die sich mir erst beim zweiten Mal so ein bisschen erschlossen hat und die gerade so gut im Einklang steht mit der Präsentation, mit der visuellen Ebene.
Ja, da perfekt, dann leitest du ja direkt eigentlich in meine nächste Frage ein. Und zwar, wie findest du denn erstmal, also was genau ist, weil du gerade die tiefere Ebene angesprochen hast, was denkst du ist denn, also es ist wahrscheinlich sogar relativ offensichtlich, aber was ist denn eigentlich so das Thema, denkst du jetzt von Natural Born Killers und findest du, dass Oliver Stone die richtige Präsentation gefunden hat für dieses Thema, also musste man dieses Thema in diesem visuellen Wahnsinn darstellen?
Also ich glaube, er vernetzt ganz groß zwei Themen oder vernetzt zwei ganz große Themen, nämlich einerseits die Debatte Nature versus Nurture. Was zeichnet meinen Charakter aus? Sind es die Gene oder ist es mein Umfeld? Ne? Welche Einflüsse spielen bei meiner charakterlichen Entwicklung die größere Rolle und welche davon sind vielleicht für das Böse zuständig? Und dieses große Thema verwebt er dann mit der Darstellung der öffentlichen Medien. mit der medialen Darstellung von Gewalt. Und er findet da einen sehr drastischen Ansatz hier, das jetzt auch zu kritisieren, nämlich die Boulevardmedien, wie sie sich dran aufgeilen, um es mal sehr drastisch zu sagen, wie sie sich an öffentlicher Gewalt aufgeilen, wie sie das feiern, wie sie dadurch aber allerdings auch durch diese mediale Aufarbeitung in keinem kritischen Ton, ne, sondern wie es halt in dieser von Wayner Gale aufgearbeiteten, überspitzten Art wiederum den Kreislauf antreibt bei Zuschauenden, jetzt vielleicht jüngeren Alters oder die halt sich gerade noch in diesem Zustand des Aufwachsens befinden, wiederum diese Gewalt verharmlosend wirkt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der große Ansatz, den Oliver Stone hier vermitteln würde, dass hier mediale Gewalt halt einfach zu neuer Gewalt führen kann. Siehst du das erstmal ähnlich oder habe ich in eine ähnliche Richtung getroffen, wie du die wichtigen Themen des Films siehst?
Nee, definitiv. Also Oliver Stone zerfetzt ja regelrecht einfach die Medien, indem er sich einfach der Mittel der Medien bedient. Also deswegen würde ich halt auch sagen, der Stil passt extrem gut zu dem, was er uns hier präsentieren will, weil er ja wirklich das Medium in all seinen Facetten ausreizt und wirklich plump will ich nicht sagen, mit den plakativsten Mitteln versucht, so ein Reizreaktionsschema zu evozieren bei uns. Er hat immer diese suggestiven Schnitte, wo man so für eine Millisekunde, so wie fast schon so Fight Club-mäßig, wenn man Brad Pitts Figur so leicht als ein Frame sieht, so dieses sehr suggestive, dass wie er das da reinschneidet und wie er praktisch Bildassoziationen in unserem Kopf kreiert durch so einen Kuleshov-Effekt, indem er einfach irgendwelche eigentlich völlig überhaupt nicht miteinander zusammenhängenden Bilder zusammenschneidet, aber bei uns sich im Kopf irgendwas zusammentut, das funktioniert einfach brillant und ich finde einfach, wir könnten da direkt eigentlich einsteigen mit dieser genialen Idee, die Liebesgeschichte von Mickey und Mallory als Sitcom erstmal zu inszenieren. Also was für eine geile Idee ist das bitte, erstmal sozusagen diese amerikanische Unterhaltung sozusagen zu nutzen, um eben dieses abgefuckte Umfeld, aus dem Mallory kommt, zu verharmlosen. Oliver Stone damit sozusagen bloßlegt, wie einfach generell auch die Medien, wie wir generell uns darüber amüsieren, über Dinge, die eigentlich furchtbar sind, aber wir das so zu unserem Spaß machen. Fandest du diese Sitcom-Idee auch so geil, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen im Film?
Ich fand das auch ganz fantastisch, weil wenn man einfach die Vergangenheit von Mallory, die ja dort erklärt wird, vielleicht warum sie dazu neigt, auch sich krass zu wehren. Wenn man das einfach mit dokumentarischen Mitteln oder so versucht hätte zu inszenieren, das hätte niemals so stark gewirkt. Das hätte nicht so weird gewirkt, wie wenn man sich hier dieser abstrusen Stilmittel bedient, wie sie Stone hier genutzt hat. Und das unterstützt ja nochmal ganz, ganz stark dieses insgesamt zwischen den Bildformaten herspringende, was hier angewandt wird. Dass wir jetzt plötzlich in der Sitcom sind, ist ja nicht das erste Mal, dass wir dann das Format wechseln. Wir sind ja später auch in Comic-Strips irgendwie unterwegs und das wirkt einfach insgesamt dadurch so, als würden wir als Zuschauer gerade so ein Hin- und Her-Seppen verfolgen. Mhm. Als würde der wirklich so zwischen den Sendern hin und her springen und ach, jetzt ist halt irgendwie diese eine Geschichte, ist halt mal ein Sitcom und dann ist halt irgendwie die nächste Geschichte, ist halt ein Comic und dann ist wieder ein Schwarz-Weiß-Bild, das nächste ist eine Handkamera und so. Das wirkt halt alles so, als würde man gerade einfach durch den Kanal seppen. Genau. Und das würde dem auch so eine Nebensächlichkeit medial dadurch irgendwie vermittelt. Und das fand ich erstmal sehr weird, dann aber auch so treffend, gerade dadurch, dass einem irgendwie durch dieses Format, durch dieses komplett nicht passende Format erstmal bewusst wird, dass es hier auf die inhaltliche Ebene auch wichtig wird gerade.
Ja, fand ich einen sehr guten Punkt, wie du das angesagt hast. Also Oliver Stone simuliert ja praktisch auch unseren Blick auf das Fernsehen. Und auf generell auf die Medien, dass wir, so wie du es gerade beschrieben hast, so man skippt einfach so durch die einzelnen Kanäle, ah ja, jetzt mal ein bisschen Western, jetzt ein bisschen animierter Comicstrip, ein bisschen Sitcom, dann ein bisschen Prison-Drama und so weiter und so weiter. Und das finde ich halt gerade in dieser Sitcom wird das so geil persifliert, wie dann praktisch Grausamkeiten, wirklich widerwärtigste Grausamkeiten dort gezeigt werden, beziehungsweise auch gesagt werden. Wenn zum Beispiel halt eben der Vater Mallory halt an den Hintern fasst und ihr Sachen, ja, und dann wirklich da sozusagen impliziert wird, dass er halt ja seine Tochter incestuös misshandelt so und also so all diese Sachen. Und dann wird immer im Hintergrund dieses typische Sitcom-Lachen halt eingespielt. Und wenn man sich halt mal zum Beispiel viele Sitcoms anguckt, dann hat ja, also dann ist das ja wirklich leider so, dass in Sitcoms teilweise auch Gags gemacht werden, wo man sich denkt, also wenn ich mir zum Beispiel an sowas wie How I Met Your Mother denke, was da für eine chauvinistische Scheiße zum Teil fast also praktisch zum Witz gemacht wird, da hat Stone schon definitiv einen Punkt, dass wir uns halt auch teilweise im Fernsehprogramm über Dinge amüsieren, die wir in der Realwelt wahrscheinlich nicht akzeptieren würden, aber mit dem Lacher im Hintergrund und dem Sitcom-Format amüsieren wir uns darüber, dass der Vater zum Beispiel auch sagt, ah ja, was, lass mich in Ruhe, ich bin arbeitslos, und dann wird gelacht. So, wenn man sich halt eigentlich denkt, nee, das ist eigentlich ist das total tragisch, aber es wird einfach, durch die Medien wird das alles abgeschirmt, und wie du schon am Anfang gesagt hast, wird es halt auch einfach abgestumpft, was sich da eigentlich vor uns abspielt.
Wobei ich das fast eine der schockierendsten Szenen des Films finde. Und ich glaube, wegen der weirden Sitcom-Präsentation, ich musste dazu keiner Zeit lachen in diesen Momenten, weil ich da wirklich noch am Rattern war. Wieso benutzt er gerade dieses Stilmittel? Wieso sehen wir das aus so einer komisch überfrachteten Farbpalette auch? Also ich fand das nicht witzig. Ich fand es auch fast schon übertrieben ekelhaft.
Ja, ich auch.
Hier ist ein T-Shirt da, ne? Also es ist ja bis ans Maximum irgendwie auf Ekel-Alfred gedreht, ne? Also wie ihm da die Rotze auf seinem T-Shirt noch hängt und wie man ihm wirklich die Speichel auf die Kamera spritzen sieht, ne? Also es ist schon wirklich ekelhaft, da kann man es nicht machen. Vielleicht ein bisschen zu extra ekelhaft auch schon wieder, aber ich musste da nicht lachen irgendwie aus dieser Perspektive, weil ich da wirklich wegen der formalen Ebene das Ekelhafte in dem Bild erst richtig, richtig sehen konnte. Ne?
Ja, weil genau. Also
erst den Spiegel vorsetzt.
Der Kontrast ist halt so krass, dass es dann wirklich wehtut. Ne?
Mhm. Aber auch einer meiner Lieblingsreferenzen, die ich in diesen Sitcom-Rückblenden erkannt habe. Oliver Stone ist ja auch wieder so ein sehr postmoderner Autor, der mit, kommen wir bestimmt später auch gleich nochmal drauf zu sprechen, mit sehr vielen Textverweisen auf andere Filme, auf andere, seine eigene Filme und so spielt. Und die Story ist ja, dass Mick zu Besuch kommt, sie sich ineinander verlieben und er wird beim Klauen des Autos dann weggesperrt, kommt dann aber die mussten irgendwie auf dem Land arbeiten, die ganzen Insassen, die ganzen Gefängnisinsassen. Da kommt ein Tornado und er kann fliehen. Das Erste, wo er natürlich hingeht, ist zurück zu Mallory. Und sie beschließen dann zusammen, die Eltern umzubringen. Und dann kommt die Szene, die ich meinte, nämlich während die das gesamte Haus schon abgefackelt haben, kommt dann der kleine Bruder von ihr raus, ne? Und er hat halt so ein Alex-Gesichtsbemalung, also aus Clockwork Orange hat er dieselbe Augenbemalung an und während alles halt brennt und dann auch wieder dieses typische, ach, alles ist schön, Sitcom-Gehabe, hat mir sehr gut gefallen, da wie die Referenz auf Clockwork Orange irgendwie in so einem komplett weirden medialen Bild gefunden wurde.
Ja, und wo du gerade bei Referenzen bist, da gibt es ja, wie du schon gesagt hast, auch Referenzen auf sich selbst. Also erstmal ist er generell total abgefahren, wie Oliver Stone zum Beispiel einfachste Szenen nicht stehen lassen kann. Also er möchte, also es ist ja wirklich eine Brechtsche Inszenierung fast schon. Also er will uns ja wirklich nicht eine Sekunde irgendwie dem Eskapismus hingeben lassen, sondern wir werden ständig beballert. Wenn die dann in dem Hotelzimmer sitzen und an den Scheiben laufen die ganze Zeit irgendwelche Medienbilder, also wirklich diese Effekte sind halt wirklich so wirklich ganz klassische Verfremdungseffekte aus dem epischen Theater. Und was ich da halt auch, und was ich aber so geil finde, weil Oliver Stone ja auch so ein bisschen zeigt, okay, selbst in so einer gemütlichen, in so einem gemütlichen Hostel, trotzdem praktisch diese ganze Gewalt, die er dann immer im Hintergrund auf den Fenstern ablaufen lässt und so weiter, die ist ja trotzdem immer noch präsent. Selbst wenn wir zu Hause in unserem Hostel sitzen und zu Hause im Hostel, also ich hoffe nicht, dass
Corona brought us here.
ich hoffe nicht, dass jemand im Hostel wohnen muss. Aber letzten Endes, dass praktisch die Gewalt trotzdem immer noch draußen sich abspielt, selbst wenn wir da in einem Hostel sitzen und Fernsehen gucken. Und das Geile ist, auf dem Fernseher laufen, während Mickey Mallory küsst, sagt er ja, oh Gott, ich kann einfach gar nicht fassen, was für eine Kacke im Fernsehen läuft und was die heutzutage für Filme machen, haben die etwa das Küssen verlernt. Und genau in der Zeit, wo er das sagt, laufen auf dem Fernseher Midnight Express, wo Oliver Stone das Drehbuch zugeschrieben hat, und Scarface, wo Oliver Stone auch das Drehbuch zugeschrieben hat. Und da finde ich ihn tatsächlich auch irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise ungewöhnlich selbstkritisch, dass er ja auch so in der Hinsicht praktisch seine eigenen fast schon gewaltgeilen Filme referenziert und fast schon kritisiert, Dass er so einen Film einbaut, das fand ich echt ein geiles Easter Egg.
Hat mir auch richtig gut gefallen. Vor allem, weil es eben die Szenen sind, wo halt krasse Gewalt zu sehen ist. Ne? Also das ist diese eine Szene bei Scarface mit der Kettensäge in der Dusche. Ne?
Ja.
Also was ja wirklich einer der ekelhaftesten Szenen aus Scarface ist. Und später der Polizist Jack Scagnetti heißt er, glaube ich. Er ist ja auch kein Unschuldslamm, um das mal irgendwie vorwegzunehmen. Er missbraucht ja später eine Prostituierte und bringt sie dann um. Dann sieht man auch im Hintergrund Filme, zum Beispiel der NS-Nazi-Zeit, ne? Also wieder große Soldatenschwärme, wie nennt man es, also so große Soldatenmengen aufgetürmt sind. Es sind immer, er zeigt gerade im Hintergrund fast beiläufig fiese Szenen, fiese Gewaltausdrücke, aber setzt dann auch immer im Kontrast dazu diese Naturbilder. Ne? Also erstens als sei es quasi was Natürliches, dass die Gewalt dort herrscht, aber als sei es vielleicht auch was Natürliches, dass der Film diese Themen zeigt. Und das hat mir besonders gut gefallen, weil auch dann diese ganz klassische Bewegung eines Pferdes zu sehen ist, die durch die Prärie reitet. Was vielleicht deswegen interessant ist, weil das ja auch eine Rückbesinnung auf die ersten Bilder, die das Kino überhaupt hervorgebracht hat, sein könnte, ne? Dieses komplett Unschuldige. Wir wollten im Film eigentlich ursprünglich nur Bewegungen zeigen und inzwischen zeigen wir im Film halt die kompletten Gewaltexzesse, die schlimmsten Dinge, die Menschheit irgendwie hervorgebracht hat. Und diese Bewegung, dieses Kleine, das passiert im Hintergrund, während im Vordergrund halt eine Vergewaltigung zu sehen ist. Und vielleicht sagt Stone uns gerade sogar auch schon auf dieser Ebene, zu was uns der Film irgendwie gebracht hat, von einem ganz kleinen Element bis zu einem ganz fiesen Inszenierungskniff der Gewalt.
Ja, also ich erinnere mich da gerade an diese eine Szene an Once Upon a Time in Hollywood, wo diese eine, wo die eine von der Manson-Family, die auf dem Weg sind, um Sharon Tate zu töten, dann sagt, ja, lass uns an den Leuten rächen, die uns die Gewalt beigebracht haben. Und das ist ja so ein bisschen dieser Aspekt, so dass die, wie du schon sagst, dass die Medien praktisch auch vielleicht verantwortlich sind für diesen ganzen Gewaltrausch, der sich in der echten Welt abspielt. Und gleichzeitig muss ich dir halt auch zustimmen, dass Oliver Stone natürlich so ein bisschen auch impliziert dieses, was ja auch der Titel sagt, Natural Born Killers, dass dieses Böse, dieses Gewaltbereite im Mensch halt irgendwie veranlagt ist. Und er zeigt ja fast schon, dass die Gewalt die Leute auf eine gewisse Art und Weise befreit. Weil wenn man sich mal diese ganzen Figuren anguckt, Tommy Lee Jones, Gefängnisdirektor, Tom Sizemore's Jack Scagnetti oder Robert Downey Jr.'s Wayne Gale, die im Übrigen alle fantastisch sind. Das muss ich mal nochmal dazu sagen. Also ich finde den Cast einfach durch die Bank weg einfach großartig und ich freue mich immer wieder, wenn ich jeden einzelnen von denen sehe, was für bekloppte Rollen die sich da hergeben. Und gerade Robert Downey Jr. in so einer 90s-Rolle zu sehen, von denen es ja nicht so, also wo, man kennt ihn ja nicht unbedingt für seine Schauspielrollen aus den 90ern, aber ich finde gerade hier zeigt er, dass er auch schon vor Iron Man zu Recht ein bekannter Darsteller war. Und was ich halt so geil finde, ist, dass er halt wirklich impliziert, dass er das irgendwie dann schon impliziert, dass praktisch Mickey und Mallory die einzigen sind, die so praktisch ganz bei sich sind, weil sie halt akzeptiert haben, dass sie als Menschen, also es ist ja eine zutiefst misanthropische Sicht auf Menschen, die Oliver Stone hier hat, dass Menschen praktisch nur bei sich selbst sein können, wenn sie wie Mickey und Mallory sozusagen Gewalt ausüben, weil in dieser Welt, die praktisch sowieso nur so vor Gewalt strotzt, ist Gewalt auszuüben sozusagen das einzig Reine, während halt praktisch alle Charaktere um die rum, die versuchen, ihre Gewalt irgendwie zu unterdrücken, wie zum Beispiel Tommy Lee Jones, cholerischer Gefängnisdirektor oder Wayne Gale, der dann am Ende auch wie wild um sich schießt und sagt so, oh Gott, ich bin das erste Mal, bin ich lebendig, jetzt wo ich praktisch das erste Mal ein paar Leute erschossen habe. Also das ist ja total, das ist ja eben so dieses, was du gerade schon angesprochen hast, mit der Mensch hat es anscheinend schon natürlich in sich drinne, diese Gewalt irgendwie rauslassen zu müssen.
1:1 gerade nachgemacht, du könntest fast genau den Synchronsprecher von Robert Downey Jr. in der Serie übernehmen, in dem Film übernehmen, denn das klang auch alles im Film ein bisschen anstrengend. Ich muss sagen, die sind alle gut gespielt, die Figuren, die sind alle wirklich natürlich sehr gut performt, aber ab dem Moment, wo man Tommy Lee Jones das erste Mal sieht, bin ich dann in dem Moment unter Stress, also da überwiegt dann das Stressige, was in der ersten Hälfte sehr angenehm, also was weiß ich, angenehm ist vielleicht auch das falsche Wort, aber da finde ich es cool, das ist eher in so eine surrealistische Ecke, da werde ich mit abgefuckten Bildern überwältigt. In der zweiten Hälfte, wenn Tommy Lee Jones dann auftaucht und der mit Scagnetti sich da die gehen ja durch den gesamten Knast und man lernt diesen Ort erstmal kennen von einer sehr inneren Perspektive, ne? Wir dringen tiefer und tiefer ein in diesen Kern der Gewalt, in diesen Ort des Gewalts, des Gefängnisses. aber die labern und labern und ab dann ist es echt, da ist es echt, da bin ich wieder über, da bin ich überfordert dann mit der Geschwindigkeit am Dialog, die sich da um die Ohren pfeffern. Und dann auch noch in diesem, ja, vielleicht mittelmäßigen Synchronarbeit, die meines Erachtens einfach nicht mit dem Schnitttempo mitkommt. Weißt du, die Tonspur hier, diese deutsche Tonspur, die wir auf Amazon Prime sehen können, die ist überfordert mit dem Schnittgewitter, mit dem Wechsel an Formaten, die natürlich auch immer einen gewissen Wechsel des Tonformats irgendwie mitbringen müsste. Und dann dieses deutsche Drübergelaber, es klingt halt wie aus so einer Blechdose, es klingt alles weit weg. Und das ist dann irgendwie der Punkt, wo mich der Film nicht verliert, aber wo ich dann dieses Überforderte in eine negative Richtung sich irgendwie überschlägt bei mir. Kannst du nachvollziehen, oder?
Krass, dass du die deutsche Synchro so wahrgenommen hast, weil ich liebe die deutsche Synchro, muss ich sagen. Also gerade Robert Downey, der hier, warum auch immer, schon seine Synchro hat, die er dann auch später in den Iron-Man-Film hatte. Tobias Meister, der wunderbare Synchronsprecher von Brad Pitt. Ich fand, das hat super geil gepasst zu diesem Ultra- durchgeknallten, also gerade diese völlig, wo Robert Downey Jr. komplett am Chargieren ist und er dann am Telefon so seine Freundin anschreit, verpiss dich, du Fatze! So, das fand ich so unglaublich geil eingesprochen von so einem Synchronsprecher, aber ich weiß, was du meinst.
Gerade auch bei Singeleien oder so, gerade wenn man Mallory singen hört, ne, Born, Natural Born und so, und man ihre echte Stimme hört, boah, da weine ich so nach, dass ich auf Prime nicht die richtige Tonspur gucken konnte. Oder auch ganz am Anfang, wo sie dieses Ene-Mene-Mu-Spiel spielt und wir dann irgendwie so ein komplett verkacktes deutsches Gedicht irgendwie drüber gelegt bekommen, um da irgendwie dieses abgefuckte Spiel halt irgendwie mitzuerleben, wen sie da jetzt erschießen. Nee, ich kann schon verstehen, die Sprüche sind teilweise cool. Ich glaube, sie gehen inhaltlich aber auch stark irgendwie vom Original teilweise weg. Aber sie haben natürlich trotzdem treffende Punkte. Und da kann man natürlich drüber hinwegsehen. Es ist trotzdem nicht deswegen irgendwie ein schlechterer Film oder so. Und das nochmal.
Ja, also ich kann da eigentlich nur sagen, dass du definitiv recht hast, dass dieses Gedicht auf jeden Fall am Anfang ein bisschen, ja, also ich habe die Originalversion auch schon mal gehört und das klingt natürlich ein bisschen besser im Englischen. Aber ansonsten wäre für mich halt generell jetzt mal an dich die Frage, findest du denn, dass diese Kritik, also generell der Stil des Films und was der Film versucht anzusprechen, findest du, es hat noch einen Aktualitätsbezug oder ist es so ein bisschen so ein 90s-Ding, also dass praktisch der Film nicht mit der Thematik gut gealtert ist, sondern dass es heute alles so ein bisschen arg in den 90ern verankert wirkt oder wie siehst du das? Findest du, der Film sagt da noch was über heutige Entwicklung aus?
Ich glaube, der ist sogar, also wenn man es je nachdem, aus welcher Perspektive man diesen Film betrachten möchte, sogar noch aktueller geworden. Ich denke da jetzt an den Aspekt, wie hier die mediale Aufbereitung von Gewalt aufgegriffen wird. Dass wir im Film erleben wir Gaylor selbst vor Ort, wie er halt die Kamera benutzt, um die Morde zu filmen. Ne? Er hält ja quasi drauf. Es wird in einer Szene wird sogar gesagt, als Gaylor wild rumballert, dann die Munition irgendwie...
Wayne Gale übrigens.
Sorry, ja. Gale, nicht Gaylor. Wäre auch ein guter Name. Aber ihm wird die Waffe aus der Hand genommen vom Mick und er sagt, schieß lieber damit. Und dann reicht er ihm die Kamera. Ne? Also ihm wird ja hier wirklich die Kamera als Waffe irgendwie zugeordnet. Und wenn man sich jetzt irgendwie die Nachrichten oder so anguckt, dann ist das ein Stilmittel, was häufig benutzt wird, um Authentizität zu erzeugen. Slapstick. Weil man sieht das häufig, ne, dass so irgendwie Handyvideos oder so jetzt benutzt werden, auch in den Nachrichten. Das sind Mittel, die angewandt werden, um dieses Gefühl vor Ort zu sein, tatsächlich nochmal effektiver irgendwie hervorbringen möchten. Und das wird, glaube ich, in den 90er Jahren natürlich, weil es keine Handys und so gab, noch viel weniger benutzt. Das ist also in dem Sinne, dass die Kamera als Zeuge agierend hier in dem Film verwendet wird, noch mehr geworden. Das wird häufiger verwendet inzwischen und deswegen, wenn man es erstmal aus dieser Perspektive sieht, dass man als Zuschauer dieses Films zum Zeuge quasi einer authentischen Tat an sich wird, wurde es mit der Zeit meines Erachtens sogar noch aktueller. Punkt.
Ja, ist Stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich fand natürlich solche generellen Aspekte so, dass sie halt diese Fernsehsendung haben, so ja, hier die American Maniacs oder wie das hieß. Dass sie das unbedingt, dass sie das Interview mit Mickey dann unbedingt nach dem Super Bowl und so weiter haben wollen. Und auch mit Robert Downey Jr. im wahrsten Sinne des Wortes selber sagt, ja, das ist so Junkfood fürs Gehirn, damit die Leute irgendwas zum Gucken und zum Reden haben. Und es wird ja auch impliziert, dass wir praktisch in einer Gesellschaft leben, die nur noch an Skandalen und Gewalt interessiert ist und eigentlich sich, die sich für Politik und Kunst und so eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern Hauptsache, ah ja, wo ist das nächste große Massaker, wo ist der nächste große Skandal zu finden? Ich würde aber auch noch sagen, womit der Film halt vielleicht heute sich noch sehr aktuell lesen kann, ist, ich denke, das ist halt auch offensichtlich, Oliver Stone macht hier auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise eine Komödie. Da sind wir uns, denke ich, einig, oder?
Ja, eine Satire trifft
ja,
vielleicht
genau,
eher, oder?
Ja, genau. Es ist eine ganz offensichtliche Satire, wo ja, wie gesagt, wie ich schon erwähnt hatte, alle Figuren sind überzeichnet. Alle sind eigentlich im tiefsten Inneren eigentlich blutrünstig und versuchen nur mit ihrer bürgerlich assimilierten Phase irgendwie sich gerade so im Zaun zu halten, obwohl hinter jeder Ecke die Gewalt schlummert. Aber wo ich halt eben praktisch den größten Witz darin sehe, ist, dass Oliver Stone praktisch zeigt, wir haben hier sozusagen das Äußerste an oder praktisch die schlimmsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Zwei Menschen, die durchs Land ziehen und einfach willkürlich 52 Menschen getötet haben. Also eigentlich Menschen, die in jeglicher Hinsicht moralisches Verabscheuen sind. So, was macht er aber hier? Er zeichnet diese beiden Figuren eigentlich als extrem charismatisch und zugegebenermaßen als die vielleicht einzig charismatischen Figuren, obwohl sie zugegebenermaßen auch extreme Kotzbrocken sind. Kann man ja nicht von der Hand weisen, aber sie sind auf eine gewisse Art und Weise dann doch wieder furchtbar charismatisch. Du wolltest was sagen?
Ich wollte ein bisschen eingrätschen und fragen, ob das für beide Charaktere gilt. Oder ob es nicht vielleicht eher für den gilt, der auch am Ende das Interview führt. Ob es nur für Mick gilt, der tatsächlich Charisma hat, der so dieses Manson-hafte, dieses, okay, ich bin über euch Menschen erhaben, er spricht es ja sogar aus, er betrachtet den Journalisten gar nicht mehr als Mensch, oder als selbe Spezies, und er fühlt sich ja so ein bisschen erhaben. Hat nicht nur er das Charismatische und Mallory ein bisschen, ja, wird da in den Hintergrund gerückt? Also geht das nicht nur eher von ihm aus?
Ja, aber es gibt ja die Szene, wo die zum Gericht fahren, und da wird sie ja auch von den Fans sozusagen extrem mit offenen Armen empfangen. Aber klar, Mickey ist auf jeden Fall, also generell Woody Harrelson, muss ich sagen.
Er ist ja auch auf dem Cover alleine, ne?
Ja, aber was eine Hammerrolle von Woody Harrelson erstmal, muss ich sagen. Ist meine Lieblingsrolle von ihm. Der rockt diese Rolle von Mickey Knox definitiv. Aber ich würde, klar, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass er da am Ende schon, klar, er ist dieser charismatische Killer, der ja sozusagen dann auch diesen Punkt macht, ja, ihr Medien seid ja eigentlich noch viel schlimmer, ihr verkauft Angst. Mhm. Und ihr seid eigentlich kein Stück besser, und ich weiß gar nicht, woher nehmt ihr euch das Recht, uns irgendwie, also weil ihm Wayne Gale ja diese ganzen moralischen Fragen stellt und er eben die Frage stellt, ja gut, was bist du eigentlich? Du verdienst dein Geld damit, dass du mich hier interviewst, jemanden, der eigentlich überhaupt gar keine Medienfläche bekommen dürfte, aber du gibst sie mir. Du gibst mir die Plattform, damit ich weiter praktisch töten kann und weiterhin in den Medien sein kann. Das alles wegen dir. Aber ich finde halt, wo der Film zum Beispiel auch noch eine sehr interessante Parallele aufmacht, ist, wir haben halt eben hier praktisch das Äußerste an menschlicher Gewalt, die man sich so vorstellen kann. Menschen töten andere ohne, nicht mal mit irgendeinem Motiv, sondern einfach nur aus fast schon aus Spaß, einer Freude. Und die werden aber von all over the world werden sie geliebt. Sie werden medial verbreitet, sie werden in den Super Bowl gepackt, sie werden gefeiert auf dem ganzen Globus. Da gibt es ja auch diese Montage, wo man die ganzen Fans von aller Welt sieht. Und ich sehe also ein bisschen die Parallele darin heute, dass wir heutzutage eigentlich auch immer noch ein großes Herz für Leute haben, die ja eigentlich moralisch extrem verkommen sind. Sie sind jetzt vielleicht nicht offensichtlich wie Mickey und Mallory halt Massenmörder. Aber ich habe ja vorhin zum Beispiel schon im Vorgespräch das Beispiel an dich rangetragen mit so Leuten wie zum Beispiel, also generell diese ganzen so Konzernchefe wie zum Beispiel eben so Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die, oder auch der ganze Apple-Konzern, solche Leute, die massenhaft Leute in der Arbeit ausbeuten, in Kauf nehmen, dass diese Leute unter schlimmsten Bedingungen leben, reihenweise Selbstmord begehen wegen dieser Arbeit, und wir als Gesellschaft sehen diese Leute inklusive unseren Politikern wie Jens Spahn, wir sagen aber zu Elon Musk, sie sind ein Visionär, sie sind ein Genie. Und Leute, es gibt auch etliche YouTube-Videos, wo irgendwie, ja, live like Elon Musk und irgendwie die Tagesroutine von Elon Musk, wie man so sein kann wie Elon Musk. Also, dass wir solche Leute, die eigentlich auch zwar mehr verdeckt, aber trotzdem moralisch auch schon völlig, also praktisch schon alles aus dem Fenster geschmissen haben, was uns Menschen eigentlich ausmacht, dass wir solche Leute trotzdem medial feiern und in den Mittelpunkt stellen und bewundern. Und ich finde, Oliver Stones Film lässt sich auf heute insofern sehr gut weitertragen, weil das bei Mickey Mallory letzten Endes nur auf eine andere Art und Weise eine sehr fragwürdige Faszination ist.
Ist natürlich ein spannender Aspekt, das irgendwie auf eine höhere Ebene zu setzen und zu sagen, okay, Oliver Stone will nicht nur offene Gewalt und ausgelebte Gewalt und vor allem die mediale Darstellung jetzt kritisieren, sondern auch insgesamt das Böse, einfach, dass wir uns angezogen fühlen, dass diese Sensationsgeilheit insgesamt von vielleicht auch bösen Aktivitäten irgendwie ausgeht. Aber ich glaube, das präsentiert mir Stone in dem Film nicht so explizit. Ich glaube, er geht mehr darauf ein, wenn die Gewalt auch tatsächlich zu sehen ist, wenn wir sie spüren können, wenn wir das Gefühl haben, okay, es ist zwar jetzt nicht mir passiert, sondern aber immerhin noch im selben Ort oder ich war mal in dem Ort, wo Mickey und Mallory durchgefahren sind und es ist greifbar. Es ist greifbar, aber es ist nicht mir passiert. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wie die Gewalt von Haneke regelmäßig aufgegriffen wird oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist eher der Aspekt, der klarer wird zumindest im Film und nicht weniger aktuell ist.
Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
glaubst du nicht auch, dass es mehr um die tatsächlichen Gewaltexzesse geht, die uns faszinieren?
Ja gut, ich finde halt, ein Werk kann sich ja in vielerlei Hinsicht interpretieren lassen, aber ich würde dir auch definitiv zustimmen, dass die offensichtliche Interpretation des Films, nämlich mit dieser die Geilheit der Medien auf Gewalt und diese Sensationslust, die ja auch in Filmen wie zum Beispiel Nightcrawler verarbeitet wird, die ist ja natürlich immer noch omnipräsent. Also das ist so praktisch dieses Phänomen von ein Autounfall passiert auf der Autobahn und man will nicht wirklich hinschauen, aber man guckt trotzdem hin und will es sehen und will gucken, oh Gott, was ist da passiert? Ist da jetzt irgendwas Krasses passiert? Praktisch, man hofft schon auf eine gewisse Art und Weise, oh Gott, hoffentlich war es richtig krass. So, dann habe ich sozusagen eine krasse Geschichte, die ich später erzählen kann. Also praktisch dieses extrem, ja, fast, also abartige fast schon, dass man so eine Faszination dafür hat, oh, was, so krass war das? Oh, heftig. Das ist ja eigentlich das, was Oliver Stone hier in dem Film verarbeitet, weswegen du ja auch absolut recht hast, dass das in der Hinsicht auch immer noch total aktuell ist und weil es halt eben auch zu dem Zeitgeist passt, weil, das ist dir ja bestimmt auch aufgefallen, am Ende vom Film werden ja Bilder von damals aktuellen Gewalt oder Gewaltprozessen reingeschnitten. Also es gibt da zum Beispiel, es wird jetzt zum Beispiel O.J. Simpson reingeschnitten, der zu dem Zeitpunkt
wo wird das jetzt reingeschnitten?
Das ist am Ende vom Film, ganz am Ende. Da kommen diese Realaufnahmen von beispielsweise O.J. Simpson, der damals wegen Mord an seiner Frau und einem bekannten Kellner von ihm angeklagt wurde. Und das wurde auch zu einem riesigen TV-Prozess hochstilisiert. Und das Ganze wurde auch zu einer unglaublichen Rassismusdebatte ausgeweitet, weil dem Richter oder was, dem Anwalt, ich glaube, Anwalt oder Richter wurden Rassismus vorgeworfen. Und da wurde auch dieses ganze Thema auch medial wieder komplett auseinandergepflückt. Dann sind zum Beispiel auch Da sind zum Beispiel auch Lyle und Eric Menendez zu sehen. Das waren zwei Jungs, zwei Zwillinge, ich weiß nicht, waren es Zwillinge? Nee, das waren zwei Brüder, die haben ihre Eltern ermordet. Und das wurde auch zum TV-Prozess hochstilisiert. Oder beispielsweise die Eiskunstläuferin Tonya Harding, die auch in dem Film I, Tonya verarbeitet wurde mit Margot Robbie, die damals eine Konkurrentin während den Olympischen Spielen durch ein Attentat verletzt hat, damit sie nicht im Wettbewerb weiter mitmachen kann. Und all die, und auch Rodney King, der ja damals bei diesem berühmten Video von den Polizisten verprügelt wurde, all diese Sachen werden am Ende reingeschnitten und dementsprechend hatte Oliver Stone ja schon damals das Material. Damals war schon dieses Phänomen so übel, dass dieses Aufstilisieren von diesen übelsten Gewalttaten, dass das oder von diesen vermeintlichen Gewalttaten. Ich meine, bei O.J. Simpson war es ja so, dass er freigesprochen wurde, aber dass das auch schon damals praktisch die Leute wollten gefüttert werden mit solchen Geschichten.
Und da ist jetzt nicht so ein bisschen die Frage, macht Stone nicht im Grunde genau das Gleiche? Weil die Geschichte, die er sich hier von Tarantino also nicht geliehen hat, wie soll man es sagen, also die er halt übernommen hat und neu überarbeitet hat, basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Also es ging ja auch ursprünglich war das Charles Stakewathers Geschichte, die er so ein bisschen hier aufgreift. Also es spielt aus den 50er Jahren, der zusammen mit seiner Freundin dann 11 Menschen umgebracht hat. Und das ist ja damals auch schon medial gefeiert worden. Und jetzt nimmt er ja wieder tatsächlich eine mehr oder weniger real stattgefundene Geschichte und bauscht sie medial, also in seinem Werk, jetzt in seiner medialen Verarbeitung dieser Gewalt, nochmal mit Mitteln der Gewalt satirisch auf. Mhm. Und ich habe mich jetzt gefragt, hat das funktioniert für dich? Hat dieser satirische Aspekt bei dir irgendwie dieses jetzt dieses Gefühl, dass du dich ertappt gefühlt hast oder so, hat das bei dir das ausgelöst, dass du dich irgendwie als Zeuge von Gewalt jetzt durch diesen überspitzten Charakter angesprochen gefühlt hast und dachtest, oh mein Gott, das ist schon ekelhaft, das, was wir uns hier medial tatsächlich irgendwie gerade geben. Hat das für dich durch dieses überdrehte funktioniert oder hätte dann ein anderer Ansatz nicht vielleicht sogar noch effektiver zu diesem Aha-Erlebnis führen können, was ja vielleicht ja intendiert war von Stone?
Ich find's interessant, dass du diesen Punkt ansprichst, weil da habe ich mich auch, nachdem ich den Film gesehen habe, sehr drauf rumgebrütet. So, was macht Oliver Stone hier eigentlich? Weil ihm wird ja vorgeworfen, dass er ja letzten Endes praktisch einen gewalttätigen Anti-Gewalt-Film macht. Und wo sich natürlich die Frage stellt, okay, was macht er hier eigentlich? Ist er nicht einfach nur denkfaul und macht halt so ein bisschen das, was man vielleicht auch zum Beispiel Haneke bei Funny Games vorgeworfen hat?
Ja, genau, in die Richtung wollte ich
es. Dass er den Zuschauer letzten Endes einfach nur, also dass er seine eigene Gewaltgeilheit damit versucht zu überdecken, dass er uns sozusagen vorwirft, ah ja, guckt euch an, ihr guckt euch doch gerade auch einen Film über Gewalt an und ich möchte euch mal austesten, wie Spaß ihr daran habt. So, und ich würde aber sagen, sowohl Haneke als auch Stone haben in meinen Augen hier das Recht des Künstlers und des Autors zu sagen, wir müssen das nicht unbedingt abglätten, sondern wir machen das auf eine viel radikalere Art und Weise. Und das, finde ich, macht Oliver Stone auch, dass er eben die Kritik so formuliert, und ich finde, das macht er zum Beispiel auch in Fight Club mit seiner Geschichte, dass er uns eigentlich zeigt, dass er nicht versucht, irgendwie eine Moralposition einzunehmen oder irgendwie eine Lösung anbietet, sondern er zeigt uns letzten Endes, ja, guckt euch doch an. Ihr guckt gerade einen Film über Gewalt und ihr findet meine beiden Figuren, findet ihr extrem cool. Die Mickey und Mallory Knox, ihr findet die auch extrem cool. Und ihr guckt euch diesen Film an und ihr seid davon unterhalten. Und letzten Endes, finde ich, ist es schön, dass er eher darauf setzt, zeigen, euch, guckt mal, ich mache hier auch ein medial vermitteltes Gewaltpaar, was Morde begeht. Und ihr guckt euch den Film aber trotzdem an, ihr findet ihn trotzdem faszinierend und dadurch ertappe ich euch und nicht dadurch, dass ich euch dann irgendwie zeige, dass ich praktisch im Film selber ausspreche, oh nee, Gewalt durch Medien vermittelt ist falsch und das ist anbiedernd und das ist widerwärtig, sondern ich zeige euch, nee, der Fakt ist, wir finden das trotzdem faszinierend, obwohl wir es wissen. Also praktisch ist es eigentlich fast genau das Gleiche wie, warum zum Beispiel so Sachen wie der Kapitalismus immer noch funktionieren. Wir wissen irgendwie um die ganzen Mechanismen, die dahinter stehen. Aber wir finden es irgendwie trotzdem ganz gut, dass das so funktioniert, wie es zurzeit funktioniert, weil es uns ja auf eine gewisse Art und Weise ja doch irgendwie uns irgendwie bereichert auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben Spaß daran, uns Gewalt anzugucken und das finde ich eigentlich viel genialer, als praktisch den moralischen Zeigefinger so zu heben, dass es wirklich auch ausgesprochen wird. Ich finde es viel geiler, dass er sich wirklich versucht, da reinzubegeben und uns eigentlich damit konfrontiert, dass wir eigentlich einen Film sehen, wo das satirisch aufgearbeitet wird und wir uns am Ende denken, warum fand ich das jetzt eigentlich alles irgendwie so geil? So, das ist ja eher das, was mich dann wirklich so ein bisschen schlucken lässt, wo ich wirklich denke, scheiße, da hat mich Stone erwischt. Also ich finde, das funktioniert fantastisch.
Also ja, ich finde halt, Gewalt als Thema ist irgendwie die eine Sache und Spaß an Gewalt ist die eine Sache, aber wenn man sie dann irgendwie darin noch kritisieren möchte in dem Film, was Oliver Stone ja ganz klar will, dann muss da irgendwie am Ende noch für mich, also damit es bei mir irgendwie nochmal wie ein Faustschlag wirkt, ein Stilbruch stattfinden. Da muss sich dieser Comichafte, dieses Überspitzte, das muss sich am Ende irgendwie nochmal brechen, damit ich da nochmal irgendwie nochmal eine, ja, was Klareres mit auf den Weg bekomme. Und dieses Überspitzte, was ja mit Tommy Lee Jones' Figur und mit Robert Downey Jr.'s Figur wirklich aufs Maximum, wirklich an die Spitze auch getrieben wird, das geht mir dann irgendwann eher auf die Nerven und das finde ich dann auch nicht mehr so richtig witzig. Und wenn das irgendwie mehr der Fall wäre, wenn es mir noch absurder, noch witziger vielleicht einfach am Ende präsentiert wäre oder vielleicht die Gewalt vielleicht ein bisschen unangenehmer, also am Ende die Gewalt als unangenehm darzustellen, hätte bei mir dann, glaube ich, eher dieses Aha-Erlebnis ausgelöst als das, was wir ja eigentlich auch schon vor dem Film wissen, dass Gewalt sich anzusehen eigentlich erstmal dass es erstmal eine fragwürdige Idee ist, warum man Spaß an Gewalt haben sollte. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert auch so.
Ja, mich würde mal interessieren, was hättest du dir denn vorgestellt? Wie hättest du dir denn vorstellen können, dass es irgendwie, was wäre der Bruch gewesen, der dir vielleicht geholfen hätte zu sagen, okay, jetzt hat mich Stone aber wirklich an den Eiern.
Vielleicht einfach mal eine Pause von dieser hyperaktiven psychedelischen Inszenierung, dass tatsächlich vielleicht am Ende mal eine Szene 1 Minute lang ohne Schnitt käme, ohne sprunghaften Wechsel von Farbgebung. Wenn wir einfach mal am Ende einen Mord mit einer klaren Präzision sehen würden, vielleicht der Mord an Gale oder so, wo ihm die Knarre in den Mund gesteckt wird und man ihm die Schweißperlen von der Stirn laufen sähe oder so. Und wir tatsächlich nochmal die Gewalt als solches, als ekelhaft mehr erleben, dann hätte ich mir das, glaube ich, ganz gut gefallen in dem Moment. Und das wäre für mich vielleicht am Ende dieses Rausches nochmal so ein Oh-Moment gewesen.
Ja, da frage ich mich halt, ob der Film dann wirklich noch so funktionieren würde, weil was ganz interessant ist, der Film schafft es, Mickey und Mallory zumindest so zu zeichnen, dass ich tatsächlich sagen muss, ich folge den beiden über weite Strecken des Films trotzdem sehr gerne. Und ich glaube, wenn du praktisch diese Gewalt in dem Film selber nicht eben so stilisieren würdest, wie er das tut, dann weiß ich nicht, ob dann, wie gesagt, dann würde der Bruch zu Mickey und Mallory würde dann vielleicht zu groß sein, dann könnte man sich mit diesen Figuren überhaupt nicht mehr verbinden und dann würde der Film, glaube ich, unter seiner eigenen Last irgendwie zusammenbrechen. Aber das ist natürlich sehr hypothetisch, also da.
Ja, genau, alles sehr hypothetisch. Wobei man auch sagen muss, dass ich glaube, nicht jeder oder jede, die diesen Film das erste Mal sehen werden, sich unbedingt mit dem Liebespaar identifizieren werden. Also viele sind, glaube ich, auch von der Gewalt und von der Auslebung ihrer Sexualität so abgeschreckt und finden das so befremdlich, dass da dieser Identifizierungsprozess, die man über diese vielleicht coole Art finden kann, dass die bei einigen, glaube ich, gar nicht erst stattfindet. Dass dieses, okay, diese Figuren sind jetzt wirklich komplett ekelhaft von Anfang bis Ende und ich gucke es mir halt trotzdem gerne an, weil es irgendwie cool inszeniert ist, aber sympathisch muss man sie, glaube ich, nicht finden und werden sie auch einige, glaube ich, nicht.
Ja, definitiv. Also gibt ja auch genug Leute, die den Film wirklich auch abgrundtief hassen wegen diesem stilistischen Overkill, wo wirklich alle sagen, ja, okay, Dutch Angle über Dutch Angle, so, das kann man sich einfach nicht 2 Stunden lang geben. Aber ich muss halt sagen, ich finde einfach Robert Richardson, der Kameramann, der Stammkameramann mittlerweile übrigens von Scorsese und von Tarantino, der macht hier einfach eine unglaubliche Arbeit. Also was der da als Kameragenie sich da alles einfallen lassen darf mit Beleuchtung und Kamerawinkeln und Farbgebung und was weiß ich alles. Das ist schon wirklich maestrohaft, wie er sich da durch den Film arbeitet.
Ja, das ist ein audiovisueller Rausch, der so erstmal seinesgleichen sucht und vielleicht sowas wie Inland Empire von Lynch nochmal erreicht, aber auch nicht in so einer Drastik, dann eher mit der ruhigen Attitüde. Und hier ist das Ganze eher so auf Speed hochgepusht, nochmal bis ans Maximum, dass man sich wirklich auch erschlagen fühlen kann nach einem solchen Film. Ganz, ganz verständlich.
Ich würde mich mal interessieren, was Tarantino aus dem Film gemacht hätte, wenn er ja sich immer über diesen Film aufregt. Weil ich bin mir
Ich.
ziemlich. Ja?
Du bist dir ziemlich sicher?
Ja, ich glaube halt einfach, er hätte fast schon so eine Art, so ein bisschen From Dusk Till Dawn, ein bisschen gemixt mit Pulp Fiction und halt vollkommen frei von dieser ganzen Medienkritik und Mediensatire.
Das glaube ich halt auch, ne? Weil Tarantinos Aussage ist halt immer auf die Frage, warum musst du so viel Gewalt in deinen Filmen verwenden? Ja, weil es so verdammt viel Spaß macht. Und
Ja.
Oliver Stone kommt jetzt aus diesem Skript quasi daher, was wahrscheinlich zunächst diese Pointe hatte. Guckt diesem Typen zu, der wild durch Amerika läuft und mordet, aber sagt am Ende nochmal, okay, das ist eigentlich nicht so cool und es ist medial aufzuarbeiten, auch eigentlich auch nicht so cool. Oder zumindest lässt das neue Probleme entstehen. Ich glaube, Tarantino hätte da schon einen ganz anderen Weg gefunden, um dieses Spaßhafte eigentlich mehr im Fokus zu stellen.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall Tarantino sehr dankbar, dass er Mallory Knox geschrieben hat, weil dadurch hat Oliver Stone das erste Mal in seinem Leben eine gute Frauenfigur in einem Film mit drin. Weil, ich weiß nicht, ob du dich noch an JFK erinnerst, aber das ist ja generell, also Christopher Nolan und Oliver Stone, das sind wahrscheinlich die beiden Kollegen, wo ich am ehesten sagen würde, die können überhaupt keine Frauenfiguren. Also ich glaube, ich kenne kaum zwei Regisseure, die so schlecht Frauenfiguren schreiben können. Und umso
Doch,
besser, und
in
umso.
Tenet, Melanie Debickis Figur ist doch eigentlich ganz charaktertief. Kleiner Joke am Rand.
Grüße gehen raus an Aaron. Ja, und also weil ich zum Beispiel halt einfach Juliette Lewis als Mallory Knox, das ist halt einfach so eine geil, ja, so eine total abgefahren, geil, aggressive, wirklich so sich auch vom Patriarchat lösende Frauenfigur, die hat mich sehr an Honey Bunny aus Pulp Fiction erinnert. So von der ganzen.
Also in ihrer aufgedrehten Attitüde auf jeden Fall ähnlich angelegt.
Genau, du hast sofort gemerkt, das ist eine Tarantino-Frau-Figur, also Frauenfigur. Sowas kann nur Tarantino in der Form schreiben. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Ich denke, wir haben genug über diesen Film geredet. Ich würde jetzt vielleicht noch mal kurz gegen Ende fragen, Jakob, hast du denn vielleicht noch ein kurzes Abschluss zu Natural Born Killers? Würdest du Leuten diesen Film empfehlen? Und dann kannst du mir danach gleich noch sagen, was hast du zuletzt gesehen?
Also ich empfehle den Film auf jeden Fall weiter, allerdings glaube ich nur bei Leuten, bei denen ich den Filmgeschmack schon so ein bisschen erahnen kann, weil ich nicht glaube, dass man den unbedingt gesehen haben muss. Wenn es um mediale Aufarbeitung von Gewalt geht, würde ich glaube ich zunächst Nightcrawler empfehlen. Der spricht ähnliche Themen an, macht das für mich ein bisschen spannender, geschickter, cooler, auch einfach neuer. Allerdings, wenn ich weiß, dass Leute abgedrehte Filme in hohem Tempo mögen, dass sie ja vielleicht auch dieses Tarantino-hafte aus den 90ern auch vor allem sehr mögen, dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Weil mir hat er insgesamt ja auch schon sehr gut gemacht und mir hat es Spaß gemacht, sich mit diesen Themen nochmal auseinanderzusetzen. Ich mag, wie hier dieses Thema angegangen wird, von wegen, wird man böse geboren? Oder kriegt man das vielleicht doch auch eher durch sein Umfeld mit oder durch die mediale Aufarbeitung von Gewalt, die als ständiger Einfluss auf ein Kind wirken können. Mir gefällt die Symbolik, die Oliver Stone hier findet, auf der visuellen Ebene. Also einerseits, ne, also das hatten wir relativ ausführlich angesprochen, dieses Hin- und Herwechseln von Bildformaten, die sehr hohe Schnittfrequenz. Aber mir gefällt auch die symbolischen Bilder dieses Films, die teilweise biblische Referenzen finden, denn das Bild der Schlange ist ein ganz, ganz oft vorkommendes Bild. Ihr Ehering ist eine Schlange. Sie hat denn sogar ein Schlangentattoo? Ne, ich weiß nicht. Sie hat auf jeden Fall ein Skorpion-Tattoo. Aber die Schlangen kommen ja auch in der Wüste vor, die sie dann ins Bein beißen und so. Die Schlange, ein biblisches Bild von wegen diejenige, die Adam und Eva damals im Garten Eden zur ersten Sünde quasi verlockt haben. Ne? Also die quasi auch sie dazu überredet hat, den Apfel zu nehmen, was dann die Erbsünde war. Und also diese Symboliken sind überall auch wieder zu finden in diesem Film.
Und was natürlich geil ist, das wollte ich kurz nochmal sagen, was halt geil ist, die Erbsünde ist ja hier, dass sie einen Indianer erschießen. So praktisch die Erbsünde der amerikanischen Gründungsgeschichte. Was ja ganz interessant ist, dass Mickey und Mallory sich nur bei einer Person schlecht fühlen, und zwar, wenn sie den Indianer erschießen. Weil sozusagen, weil ja letzten Endes, das sagt ja Mickey auch in einem Interview, dass praktisch eigentlich alle schon gesündigt haben. Also das ist dann auch sehr Amerika bezogen. Das ist praktisch alles, was praktisch nach dem Indianer, nach diesem abgefahrenen, nach diesem Genozid an den Indianern, was danach eigentlich gekommen ist, ist eigentlich alles praktisch zu sühnen. Und Mickey und Mallory sind ja fast schon wie so Rächer für praktisch diese Schweinereien. Und gerade bei diesem Indianer, da begehen dann sie sozusagen diese Erbsünde, und das beschäftigt sie dann. Das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt.
Und wie halt damit halt quasi umgegangen wird, ob Gewalt nicht schon im Menschen drinne ist, ne? Teilweise wird das ja dadurch ausgedrückt. Auch spannend, wie er in dieses Zelt des Indianers kommt und als erstes anbietet, wir haben ganz viele Tabak, wir könnten tauschen, ne? Also auch wieder so eine Referenz auf irgendwie die den Tauschtransfer, der damals mit der indigenen Kultur stattgefunden hat und so. Also ich mag diese Symboliken, die man sich da, also wir haben jetzt einen oder zwei dieser Aspekte näher betrachtet, aber du kannst noch viel, viel mehr davon finden in diesem Film.
Ja, definitiv. Wir könnten bestimmt noch eine Stunde weitermachen.
Ja, wenn man sich da wirklich hinsetzt und sich diese kleinen Fragmente raussucht und die aufklamüsert, dann kann man da echt viel Spaß haben. So ähnlich wie wir es bei Get Out zum Beispiel mit den Details hatten, habe ich das hier auch wieder erlebt, dass vor allem die zweite Seherfahrung dann ja besonders viel Spaß macht, wenn man den groben Inhalt des Films verstanden hat, wenn man die visuelle Ebene irgendwie einzuordnen weiß und sich dann tatsächlich auf die Kleinigkeiten fokussiert, dann ist das ein Film, der wirklich in seiner audiovisuellen Art hervorragend ist, mich immer noch in der zweiten Hälfte überschlägt, ohne dass der Punch richtig, richtig trifft. Deswegen mag ich die erste viel lieber auf der psychedelischen Reise, aber insgesamt halt doch schon echt ein Wahnsinnsfilm. Kann man sich geben. Achso, ich soll jetzt noch sagen, was ich sonst noch gesehen habe.
Genau.
Ich habe angesichts eines mittelschweren Katers an einem Tag alle Planet der Affen-Filme mir reingezogen.
Und das muss auch ein heftiger Kater gewesen sein.
Ja, sagen wir es mal so. Und fand die auch ganz cool so. Also ich mag die Animation, die Geschichte ist tatsächlich eher flach, aber Planet der Affen, hier die neue Trilogie, der erste Teil mit James Franco, auch wieder Woody Harrelson dann im dritten Teil als auch wieder verrückte Person. Könnte ich jetzt noch die Parallelen irgendwie im Schauspiel herausarbeiten, aber sei einfach mal als gutes Popcorn-Kino empfohlen. Kann man sich so mal geben. Die Action ist echt brachial. Es wird nicht besonders deep und der Konflikt da ist leider in den älteren Filmen auch wesentlich besser oder spannender. Aber so für wenn man mal Lust hat auf gute Action oder so, gut aufgearbeitete Action, Hochglanz-Action, dann kann man sich die auf Netflix oder wo habe ich die gesehen? Ja, ich glaube, auf Netflix kann man sich die angucken. Also geht für so eine Popcorn-Empfehlung auf jeden Fall raus. Patrick, was lief bei dir zuletzt? Was hast du als letztes sehen können, abseits von Natural Born Killers?
Ja, ich habe mir gestern den auch kontroversen Film Malcolm and Marie angeguckt, der ja so gerade so hoch im Kurs ist, wo sich die Leute heftigst drüber aufregen über den Film, weil, ja, um das mal kurz aufzudrösen, bei Malcolm Marie geht es ja um so ein Pärchen, wo John David Washington einen Regisseur spielt, der gerade von seiner ersten Premiere, von seinem ersten Spielfilm zurückkommt, der mega gut angekommen ist, und seiner Partnerin, und die beiden so Who's Afraid of Virginia Woolf mäßig streiten sich. So, und das Ganze artet dann halt irgendwie dann aber darin aus, dass der Regisseur Sam Levinson, der Sohn von Regisseur Barry Levinson, John David Washington viele Aussagen zur Filmkritik äußern lässt, die halt sehr kontrovers aufgenommen wurden, weil es da doch darum geht, dass die Kritiker wieder nichts verstehen und die Kritiker sollen sich doch alle mal einmal im Maul halten und ach ja, die verstehen eigentlich keine Kunst und so weiter. Also es wirkt halt sehr, als würde der Regisseur praktisch sich selber in den Film reinschreiben, um über John David Washingtons Figur seine eigene Meinung über Kritiker rauszufeuern, weil er sie sich nicht traut, in der Öffentlichkeit zu sagen. Ich fand den Film durchschnittlich, weiß ich nicht. Also ich fand ihn halt einfach, ich mochte die beiden Schauspieler. Ich liebe sowieso John David Washington. Ich finde, das ist einer der großen aufstrebenden Darsteller, der seinem Vater, ja, ich würde jetzt schon sagen, seinem Vater nicht mal in so viel nachsteht. Ich finde, John David Washington ist auch genauso ein großartiger Schauspieler, den ich immer gerne sehe. Aber ich fand es halt einfach irgendwann viel zu anstrengend. Die Streits waren mir etwas zu, ja, viel zu, teilweise zu konstruiert, zu artifiziell auch gestaged. Aber ich finde, den kann man sich, also er war ganz unterhaltsam, aber ich fand ehrlich gesagt diese sehr narzisstische Ebene des Films, wo halt eben auch dieser Großkotzregisseur, den John David Washington da spielt, ist auch offensichtlich die Meinung des Regisseurs widerspiegelt. Das ging mir auch schon so ein bisschen auf den Sack.
Klingt
Und
so ein bisschen wie Jean-Luc Godards Die Verachtung vom Aufbau her. Da geht es auch um
ja,
Filmemacher und so.
absolut, aber das ging mir schon in Jean-Luc Godards Die Verachtung auf den Sack. Und hier ist es genau das Gleiche. Und man muss halt sagen, bei Jean-Luc Godard hat man zumindest noch Brigitte Bardot im Bild und die Kamera von Jean-Luc Godard. Und Godard kann ja durchaus Bilder inszenieren. Und ich meine, Sam Levinson führt keine schlechte Regie, aber der ist halt garantiert nicht auf dem Level von einem Godard, was Bildästhetik angeht. Dementsprechend finde ich finde die Kontroverse in dem Film ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich finde, der ist jetzt nicht komplett hassenswert, weil teilweise Dialoge schon durchaus gut geschrieben sind. Aber für mich war es so ein 50-50-Ding durchschnittlich. Kann man sich angucken, gerade auf Netflix. Aber nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Da gibt es deutlich bessere Filme. Lieber Szenen an der Ehe gucken von Ingmar Bergman. Das ist deutlich mitreißender.
Der ist aber auch, das war dieser 3 Stunden lange, ne?
Ja, das ist ja eigentlich ein 5-Stunden-Film. Das hat er ja eigentlich als TV-Film oder
Ja.
TV-Serie rausgebracht, die 5 Stunden geht. Ich habe nur die 3-Stunden-Fassung gepackt, weil ich war irgendwann auch erledigt einfach.
Ja, das sind immer diese Filme, ne, wo sich ununterbrochen gestritten wird. Das sind einfach sehr anstrengende Filme, genau wie Marriage Story und so. Die können echt an die Substanz gehen, sage ich
Ja,
mal.
und ich würde noch kurz, um das vielleicht mal abzuschließen, von mir gibt es auch auf jeden Fall eine Empfehlung für Natural Born Killers. Ich finde ihn immer noch ein genialer Film. Geniale Medienkritik, geniale Mediensatire, genial inszeniert. Ich finde, Stone ist einer der wenigen, bei dem so eine Art Schnittmassaker eben total gekonnt wirkt. Ich finde, Stone macht das hier schon auf eine sehr virtuose Weise. Ich finde, der versteht halt das Medium Film in allen Belangen und weiß halt einfach, was er da macht. Und ich finde, der Film beißt, der Film tut weh, der Film macht aber auch extrem viel Spaß und ich gucke ihn immer wieder gerne und ich empfehle wirklich, sich die Soundtrack-CD zu besorgen, weil der Soundtrack ist wirklich brachial. Ja, so viel dazu. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder verabschieden wir uns jetzt mal?
Ich stimme dir dazu. Cooler Film.
Alles klar, gut, dann vielen Dank, Jakob, dass wir uns so ausführlich über diesen Film unterhalten haben, und ich hoffe, du wirst bald wieder Lust bekommen, dir mal ein paar Oliver Stone-Filme anzugucken, auch wenn du jetzt erstmal angekündigt hast, erstmal ein bisschen dich zu distanzieren.
Nee, ich denke, ich bin da erstmal jetzt gesättigt mit diesem schnellredenden Menschen. Ich gucke mir jetzt eher was schön Taiwanesisches, ruhiges an oder so.
Naja, wir werden ja sehen. Vielleicht kommen wir ja nochmal dazu. Alles klar. Dann
Okay.
hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und ansonsten macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.